Plötzlich, Ende 1929, begann der Umschwung. Er begann am Kurfürstendamm und in der Hardenbergstraße mit Wohnungen über 12 Zimmer. Ein paar Zettel ließen sich blicken, dieser jedem Berliner Kind bekannte Zettel, oben ein Achtel rot, das übrige schwarz, Wohnung zu vermieten. Es war Ende Februar, dass Muschler einen solchen Zettel sah, als er vom Büro über den Kurfürstendamm nach dem Grunewald fuhr in die Fontanestraße. Niedergesäß, halten Sie mal einen Moment. Muschler stieg aus, sah den Zettel an. Naja, dachte er, es sind 14 Zimmer. Wer braucht das heute noch? Naja, Niedergesäß, nach Hause. Aber rasend schnell kamen mehr. Es war kein Einzelfall mehr, hatte nicht mehr nur die obersten Spitzen ergriffen. Es war, als ob die Cholera herrschte in den großen Wohnungen. Die Bewohner flohen. Rasend griff sie um sich. Waren es gestern noch die 14-Zimmer-Wohnungen, so waren es heute die 10-Zimmer, morgen schon die 8-Zimmer und übermorgen schon die 6-Zimmer über 2000 Mark. 2000 Mark schien die Grenze. Bei 2000 Mark waren die Wasserleitungen nicht mehr verseucht. Wer noch im Januar und Februar Tausende für Abstand und Renovation bezahlt hatte und den Vermittlern auch ein paar Hunderter, fasste sich im April an den Kopf und legte sich Tiernamen bei. Eine Ware, die noch im Februar 6000 Mark gekostet hatte, war plötzlich gratis zu haben. Die große Wohnung, vor kurzem eine Rente, die große Wohnung war kein Kapital mehr, das Zinsen trug. Die große Wohnung war die große Sorge. Muschler sah den Kurfürstendamm, Haus bei Haus die Zettel, tote Stadt, die Cholera hatte gehaust. Oder war es wie in amerikanischen Goldgräberstätten, wenn das Gold zu Ende war? Toulon, 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 Haus bei Haus, die Läden zu, Haus bei Haus? Der Liberale, laissez-faire, laissez-passer, rief plötzlich nach dem Staat. Man kann doch nicht einfach den Hausbesitz zugrunde gehen lassen, Herr Mitte, sagte Muschler am Telefon. Der Staat hätte die Verpflichtung. Und wissen Sie, was tut denn eigentlich Kalisky? 5% der Wohnungen sind erst vermietet. Er macht ja gar keine Reklame. Meine Frau hat gesagt, seine Frau will sich von ihm scheiden lassen. Na, dann ist es doch ganz aus. Wenn das Waldschmidtsche Vermögen erst aus dem Geschäft herausgezogen wird, da kann er überhaupt keine Reklame mehr machen. Und wir sitzen da, mit dem gewaschenen Kopf und mit unserem Vertrag. Na, aus dem Vertrag werden wir schon rauskommen. Da lassen Sie mal mich für sorgen. Aber der Kurfürstendamm ist keine Wohngegend mehr. Ja, und nebenan die Sachows, anderer Konjunktur gewesen. Wir haben die Konjunktur verpasst. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich halt's aus, Herr Muschler. Ja, ich auch, Herr Mitte. Ja, für Sie ist ja auch kein Risiko bei, aber für mich.
Bei Waldschmidts hatten nie die richtigen jungen Leute für die Töchter verkehrt. Waldschmidt pflegte zu sagen, richtige junge Leute zum Engagieren sind schon selten genug, aber zum Heiraten gibt's gar keine. Fräulein Ella Waldschmidt hatte 1924 eine unglückliche Liebe. Im selben Jahr machte ihr der Dr. Kalisky den Hof. Er wurde eingeladen. Er sah besonders gut aus, hatte seinen nationalökonomischen Doktor und man wusste nicht, woher er kam. Er sprach kluge Sätze, nur trat er etwas zu geräuschvoll auf. Bei einem Ausflug war es ihr zuerst aufgefallen, als er mit dem Kellner schrie, »Wo bleibt hier das Essen? Zum Donnerwetter nochmal! Machen Sie doch die Gardinen zu, die Sonne scheint einem gerade ins Gesicht. Naja, nu ist es stockdunkel. Ziehen Sie die Gardinen wieder auf, bringen Sie wenigstens die Gedecke.« Damals war er ihr auf die Nerven gegangen, aber sie heiratete ihn trotzdem. Sie war 30 Jahre alt. Ihr Vater, der Kalisky für sehr klug hielt, riet ihr zu dem Gleichaltrigen. Es stellte sich heraus, dass er aus Posen war. Er war unfein, ganz einfach unfein. Er war aus einem anderen Milieu. Er brachte einen Gobelin mit in die Ehe, ein Mädchen, das dem Trompeter von Säckingen Rosenkränze wand. »Den Gobelin hat meine selige Mutter gestickt, den müssen wir aufhängen. Das war noch eine Frau«, mit leisem Vorwurf gegen Ella. Ihm waren auch Geldausgaben nicht selbstverständlich. Bei jeder Sache fragte er, »Was hat es gekostet?« Frau Kaliski hielt es 4 Jahre aus. Nun erfuhr sie, dass er noch dazu eine Freundin hatte. Sie ließ sie sich zeigen. An der Freundin erkannte sie seinen Geschmack. Das sehr dicke und kleine ordinäre Mädchen in giftgrünem Mantel mit weißem Pelz gab ihr den Rest. Frau Margot Weismann sprach mit Ella. »Lass dich von ihm scheiden. Was willst du mit dem unmöglichen Menschen? Dein Vater ist klug genug, er rettet schon dein Vermögen. Du behältst das Kind, sei vernünftig.« »Ja, ja, tut mir leid«, sagte Ella. »Er hat doch dann gar kein Geld. Was wird dann aus ihm?«
»Der kommt schon wieder hoch.«
Ella dachte, was wissen Fremde? Margot ist so energisch und denkt immer, was sie macht, ist richtig. »Ja, ja, Margot«, sagte sie und verabschiedete sich von ihr und fuhr zu Tante Eugenie. Tante Eugenie war jetzt 60, aber was für eine Frau. Noch immer trug sie wallende Federhüte, noch immer dekorative Mäntel. Ihre Wohnung war ein Museum. Ihre Möbel stammten aus jener ersten Zeit des Films, wo der Film im Wesentlichen darin bestand, dass Möbel umfielen. Überall standen Etageren mit Meißner-Figuren.
»Wie lieb, dass ich dich wieder einmal sehe«, sagte sie,
schloss und öffnete die Augen auf jene Manier, die kein Frauenzimmer mehr beherrscht.
»Komm, lass dich umarmen.« Dabei kam sie von dem erhöhten Podest herunter, auf dem sie saß und las oder die unendlich langen und vielen Briefe schrieb, au courant de la main, jene ausgedehnte Korrespondenz mit Menschen aller Länder führte. Sie sprach das gebrochene Deutsch der Diplomatenfrauen und Chansonetten. Sie klingelte dem Mädchen. »Meine Liebe, meine Frau Nichte ist gekommen, den Tee auf der Terrasse.
Qu'est-ce que c'est, mon enfant?«
Tante Eugenie kannte die Welt. Wer alles war durch dieses Haus in der Tiergartenstraße gegangen? Nicht alle, von denen Tante Eugenie sprach, aber die meisten. Sicher hatte sie viele Verhältnisse gehabt im Stile von Prévost, aber nicht einmal von sich selber würde sie das zugegeben haben. Das Mädchen öffnete die Portieren. »Der Tee ist angerichtet.« Ella ging neben Tante Eugenie auf die Terrasse. Hier hinten war Berlin zu Ende. Diese Gärten, die sich an die südlichen Rückfronten der Häuser anschlossen, waren noch immer die schönsten von Berlin. Auf der riesigen Terrasse unter der rot-weißen Markise lag der alte weiße Windhund, das dumme, elegante Tier. Der Teetisch war gedeckt, von den Rosen kam süßer Duft. Tante Eugenie trug ein silbergraues Seidenkleid mit echten Spitzen garniert, eine schwere Perlenkette und große Brillanten in den Ohren. Draußen auf der Terrasse nahm sie einen großen, weißen, gestickten Crêpe-de-Chine-Schal um. Ella dachte, nie werde ich so herrlich aussehen können. Ich bin wieder einmal nicht gut genug angezogen. Und wie sie sich hält. Und dieser Teetisch. »Dein Teetisch ist immer bezaubernd«, sagte Ella, »das Porzellan und die Rosen dazu.«
»Ja, das Wedgwood ist entzückend. Denke dir, gestern hat meine gute Therese die letzte Tasse von meinem echten Limoges zerschlagen. Ich war ganz traurig. Nimm dir doch noch von den Brioche, oder willst du ein bisschen Jam nehmen? Du siehst so auf meine Boutons. Ich war gestern Abend in der Oper und habe sie noch in den Ohren.
Du sagst Rosen, aber die Crambler sind dieses Jahr nicht so schön, längst nicht. Ich müsste einen ständigen Gärtner haben, aber ich kann mir das nicht mehr leisten. Aber nun zu dir, ma chérie, was gibt es denn?«
»Ich möchte von Reinhold weg.
Aber meine Liebe, selbstverständlich. Das ist doch keine Affäre heutzutage. Aber er tut mir so leid.
Nun, du wirst doch Gründe haben. Oder liebst du ihn noch?
Nein, aber ich habe ein Kind von ihm.
Trotzdem, mon enfant, ich bitte dich.
Ist doch unmöglich. Als ich euch anlässlich deiner Verlobung zum Frühstück eingeladen hatte, stellte er sich vor meinen kleinen Van Dyck und sagte, ist wohl sehr kostbar, so ein Bild. Ich dachte, wie kann mein Bruder seine Tochter einem solchen Menschen geben?
Liebe Tante Eugenie, er versteht nichts von Kunst, aber darauf kommt's doch nicht an.
Sicher nicht. Aber auf das Niveau, mein Kind. Der Duc d'Aubreville hat in Ostende zu meinen Füßen gelegen. Ich habe ihn nicht erhört. Und du weißt, dass der Professor von Lossen mein Jugendfreund war. Ich kenne die Welt, ma chérie. Du kannst befreundet sein, mit wem du willst. Aber eine Ehe ist eine Milieu- und Niveaufrage.
Kalisky ist nicht unser Niveau. Ich gratuliere, wenn diese Scheidung ausgesprochen wird. Er passte nicht in unsere Familie. Das Schlimmste war der Brief seiner Schwester aus Schrimm, in dem sie mir schrieb, sie habe immer gehofft, dass ihr Bruder, der als Akademiker der Stolz der Familie sei, groß heiraten würde. Aber dass er sogar in die Waldschmidtsche Familie einheiraten würde, das sei selbst für Kaliskis in Schrimm, obgleich sie die erste Familie dort seien, beinahe zu viel.
Ich fand auch, dass das zu viel sei.
Die Zeiten haben sich geändert. Krieg, Revolution und Inflation.
Sicher?
Und mein lieber Bruder ist ein geistvoller Mann und sagte mir damals, es sei ganz gut, wenn frisches Blut in eine Familie kommt. Und dein Jungchen ist ja auch bezaubernd.
Ja, Peterchen ist himmlisch ausgefallen.
Aber dieser Kaliski ist zu furchtbar. Ich weiß auch nicht, man hat sich damals gar nicht richtig erkundigt.
Du hörst ja nichts, Tante. Papa ist doch so klug, aber er sagt auch, alles Wichtige hört man erst hinterher.
Keiner will eine Verlobung hindern. Das ist doch so. Ich sage auch nicht gern was Ungünstiges, wenn mich einer wegen einer Partie fragt. Kommt sie zustande, ist man der Unanständige gewesen und sein Leben lang mit den Leuten auseinander.
Du sagst, Papa sprach von Degeneration. Das ist doch auch ein Problem. Unser Klaus Michael ist nur noch für Golfclub und Rot-Weiß, redet von Wimbledon und Autos und Cracks und Champions.
Da war eben Papa ein richtiger Geschäftsmann lieber.
Aber ein bisschen zu sehr Geschäftsmann, mein liebes Kind.
Lass dich scheiden. Zieh ein Vierteljahr zu mir oder geh auf Reisen.
Und Tenue, Ella, Tenue, die Dehors waren. Du bist eine Waldschmidt.
Auf Wiedersehen, mein Kind. Bonne chance.
Auf Wiedersehen, liebe Tante.
Sie küsste ihr die Hand. Abends kam Kaliski nach Hause. Ella saß auf ihrem Sofa.
Na, Puppe, nimmst du übel?
Ella fuhr zusammen. So furchtbar war er also.
»Ich muss dir mitteilen, ich möchte, dass wir uns in aller Freundschaft trennen.«
»Freundschaft? Was heißt da Freundschaft?«
»Du hast mich betrogen, lieber Reinhold.«
Ella war diskret. Aber Margot Weismann erzählte es Frau Muschler. Herr Muschler entschloss sich, Kaliskis Vertrag zu kündigen.
»Es kann mir zwar beinahe egal sein, wo ich 23.000 Mark Verzinsung für das Grundstück bekomme und keine Hypothekenzinsen für die zweite Hypothek zu zahlen brauche, aber so egal ist es mir doch nicht, denn die Mieteingänge decken bisher noch nicht einmal die Zinsen für die erste Hypothek und die Unkosten. Und was aus dem Theater wird, wo der Käsebierfilm so entsetzlich durchgefallen ist, weiß man auch nicht.«
Also kündigte er den Vertrag, weil Kaliski nicht genügend Reklame für die Vermietung gemacht hatte.
Kalisky wehrte sich. Die Wohnungen sollten bis zum Frühjahr 1930 beziehbar sein, sie seien es aber erst zum Herbst. Die Vermietung von Luxuswohnungen erfolge erst kurz vor der Beziehbarkeit und die Konjunktur habe sich in entsetzlicher Weise geändert.
Jahrelang haben sie versucht, die Bebauung ihres Terrains zu finanzieren und auszuführen, schrieb Kalisky an Muschler. Die größten Firmen haben es ihnen abgelehnt. Durch meine Beziehungen allein zu Herrn Rübe ist dieses für Sie risikolose Geschäft gelungen, für das ich keine Provision verlangt habe, sondern mich nur mit der Vermietung auf Ihre bindende Zusage hin begnügt habe. Es wurden Tausenden von Interessenten die Wohnungen angeboten. Dass die Mieter sich nicht entschließen konnten, einen Mietsvertrag einzugehen, lag nicht nur an dem Preise, sondern an der unmöglichen Raumeinteilung und der unglücklichen Baugestaltung. Ich habe trotz dieser Fehler, die die Vermietung sehr erschweren, einige tausend Mark auf Werbekosten verwandt. Ich werde keinen Prozess führen, da ich kein Phantast bin und nicht auf die Suche nach dem Recht zu gehen beabsichtige, aber Unrecht bleibt Unrecht.
Muschler ließ das kalt. Wenn sich die geborene Waldschmidt scheiden ließ, hatte Kalisky kein Geld mehr, um die Wohnungen zu annoncieren. Das genügte ihm. Diese Kündigung, dachte Kalisky, ist eine Gemeinheit. Sein Vertrag, der bis zum 1. April lautete, hätte, nachdem der Bau so unfertig war, unbedingt verlängert werden müssen. Aber in seinem Scheidungsprozess standen größere Werte auf dem Spiel, und er nahm die rigorose Kündigung, die ihn seiner Provision beraubte, ohne viel Kampf hin. Er gehörte nicht mehr dazu. Er sank zurück in das Heer der kleinen jüdischen Agenten und Vermittler. Die große Partie, die er gemacht hatte, ging auseinander. Er musste von vorn anfangen und ging zu Herrn Klass, der ihm die Gummi-Mickey-Maus zur Vertretung gab. Als Kalisky Klass fragte, was mit Käsebier sei, sagte Herr Klass, »Ganz toter Artikel. Zum Winter brauchen wir Nouveautés, Nouveautés, das ist nötig.« Noch einmal schrieb er ein paar Wochen später durch den Rechtsanwalt einen scharfen Brief an Muschler. »Sie haben Herrn Mitte erklärt, dass sich die Firma Dr. Reinhold Kalisky vor dem völligen finanziellen Zusammenbruch befinde. Ich weise das hiermit energisch zurück und mache darauf aufmerksam, dass ich bei Verbreitung dieser unwahren Behauptungen mir vorbehalte, die Urheber dieser Gerüchte für den eventuell eintretenden Schaden in vollem Umfang haftbar zu machen.
Da lachen ja die Hühner, dachte Muschler, als er den Brief erhielt.
3 Tage darauf stand eine Notiz in der Presse, dass die Firma Dr. Reinhold Kalisky Immobilien und Hypotheken ihre Zahlungen eingestellt habe, doch würde die Firma ihre Verbindlichkeiten voll bezahlen und niemand zu Schaden kommen. Das hatte keiner anders erwartet. Waldschmidt sprang selbstverständlich ein.
Inzwischen wuchs der Bau. Schulz stand auf Posten, Fräulein Fleißig stand auf Posten. Endlich kamen die Details für das Theater. Die Stuckarbeiten konnten vergeben werden. Das Haus wurde schon innen geputzt, soweit die Lichtleitungen verlegt waren. Die Boten kamen, brachten Fliesenproben. Boten kamen, brachten Muster für die Türgriffe, für die Fenstergriffe. Die Tischlerei Schüttke lieferte auf den Bau schon die Türen und Fensterrahmen an. Feinschmidt und Rohals hatten den Auftrag nicht bekommen, sie waren zu teuer gewesen.
»Ja, was soll ich machen?« sagte Herr Schulz. »Ich krieg's billiger. Sie wissen, ich arbeite gern mit Ihnen, aber Geschäft ist Geschäft und kalkuliert muss werden.«
Feinschmidt sagte zu Rohals, »Der Auftrag hätte uns rausreißen können, aber soll ich mit Verlust arbeiten?« »Ich habe bis auf den halben Pfennig kalkuliert. Wir haben 40.000 Mark Außenstände, dabei sicher 20.000 Mark Verlust an illiquide Firmen. Ich weiß nicht, was werden soll. Dabei fressen einen die Steuern auf. Steuern von der Substanz. Ha, wer soll das aushalten?«
Otto Mitte und Co. hat doch immer mit uns gearbeitet.«
Rohals zuckte die Achseln. Er war des Kampfes müde.
»Wenn schon Otto Mitte und Co. nicht mehr mit uns arbeiten.«
Die Tischlerei Schüttke lieferte auf den Bau schon die Türen und Fensterrahmen an. Endlich hatte sich Karl Weiß entschlossen, wie er das Theater machen wollte. Holz, so mehr Bierstube auf gemütlich. Duchow war mit aufgefordert worden für die Tischlerarbeiten. Duchow kam zu Schulz.
»Wissen Sie, Herr Schulz, mich hätet ja nicht an, aber man macht doch lieber was Jutet wie was Schlechtet. Sehen Sie sich mal die Zeichnung an, das soll ich veranschlagen zum Schnitzen. Das soll ein Rankenwerk sein, ja? Nun sehen Sie sich das an, Herr Schulz. Von Namen ist es ja ganz schön, so was Modernes. Nun sehen Sie sich aber das Ding mal von Weitem an. Vor was halten Sie denn das, hä?
Ja, für einen liehenden, nackten Mann, so auf einen Ellbogen und stützt sich auf was.
Ja, auf eine Scheibe. Nun soll ich das so zum Veranschlagen geben, hä? Da hat der Baumeister noch rumgepuzzelt an die Zeichnung. Na, sieht's aus wie Ranken, aber von Weitem ist er ganz blödsinnig. Soll ich nur den nackigten Mann veranschlagen?
Ja, denn wir haben so viel Ärger mit dem Bau, es kommt nur noch drauf an, dass er fertig wird.
Mitte hat garantiert und es ist nichts zu vermieten.
Und wie das mit dem Theater wird, weiß auch kein Mensch. Ist alles ein Signal. Wenn's Herrn Karl Weiß nicht weiter stört,